ARD.
Die deutschen Eishockeymänner stehen im Viertelfinale. Außerdem ein Crashkurs im Thema Curling und ein ganz frischer neuer Ohrwurm. Bronze, Silber und Gold haben wir im Bob geholt. Okay, wir bleiben doch beim Alten und gehen rein.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Alex Schlüter.
Der das mit dem Singen ganz schnell wieder bleiben lässt. Hallo und herzlich willkommen zum Sportschau Olympia Podcast. Jeden Morgen die wichtigsten Olympiamomente für euch. Und die Sportfreundesteller können das ja auch deutlich besser. Wir starten direkt mit der großen Erfolgsmeldung. Ja, den Erfolgsmeldungen.
130 km/h, das ist die Arrivo, das ist die Zielkurve. Jetzt ist es der Goldmodus. Hansi Lochner schnappt sich die Goldene und er ist am Ziel.
Gold medalists and Olympic champions representing Germany, Johannes Lochner and Georg Fleischhauer.
Der Eiskanal bleibt einfach das Wohnzimmer der deutschen Athleten bei diesen Olympischen Spielen. Es klingt komisch und auch ziemlich kalt für ein Wohnzimmer, ist aber so. Ihr habt's gehört, Johannes Lochner holt Gold im Zweierbob zusammen mit Georg Fleischhauer, aber damit nicht genug. Direkt dahinter landet Dauerrivale Francesco Friedrich und sichert sich Silber. Und auch da ging's noch weiter. Den Medaillensatz komplett macht Adam Amur. Wir hören noch mal rein, was Lochner zu seinem großen Erfolg zu sagen hatte.
Ja, also es gibt gerade nichts Geileres, wie wenn so ein Plan aufgeht. Ich glaube, ich bin selten sprachlos in meiner Karriere gewesen, aber jetzt ist gerade wirklich einfach nur so ein, ja, das ist so ein Glücksgefühl gerade, dass ich kann es gar nicht beschreiben.
Ach, fantastisch. Also Bronze, Silber und Gold im Zweierbob. Mal eine Erfolgsmeldung. Ich sage es ganz ehrlich, gab's heute nicht ausnahmslos. Wir haben auch Misserfolge eingeheimst. In den letzten Tagen war es ja immer mal wieder so ein bisschen mit Augenbraue hochziehen. Aber das ist natürlich fantastisch gewesen, was die Jungs da in der Bobbahn gemacht haben. Auch sehr, sehr gut. Die deutschen Eishockeymänner, nachdem es da in den letzten Tagen Dämpfer gegeben hat, haben die ihr Playoff-Spiel gegen Frankreich mit 5:1 gewonnen. Und damit steht das deutsche Team um Leon Dreisaitl. Der unter anderem hat heute im ersten Drittel, als man das Ding eigentlich schon auf die Spur gezogen hat, getroffen. Man steht im Viertelfinale. Da gibt es dann bereits heute, also wenn ihr das heute am Mittwoch hört, gegen die Slowakei. Das ist allerdings, so schätze ich es ein deutlich stärkerer Gegner. Wie sieht's der Nationaltrainer Harry Kreis?
Ja, ich meine, die Slowaken haben ja bisher ein gutes Turnier gespielt. Wir haben auch eine gewisse Rivalität gegen Slowaken. Das wird läuferisch, spielerisch auch eine gute Begegnung. Wenn wir sorgfältig mit der Scheibe umgehen, wenn wir nicht uns lange aufhalten in der Defensivzone, Scheiben nach vorne, tief spielen, unser Forechecking anbringen und die Slowaken unter Druck setzen, wird es ein spannendes, enges Spiel werden.
Darauf freuen wir uns natürlich. Also heute Mittag das Spiel gegen die Slowakei. An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an euch alle zu Hause, dass ihr so fleißig zuhört bei diesem ARD Olympia Podcast. Freut mich tatsächlich sehr und ich weiß, Stefanie Müller-Spirrer, meine liebe Kollegin, sieht das ganz genauso. Das besonders Schöne für uns beide ist in diesem Podcast ja, dass wir uns immer mal wieder dann und wann so ein eigenes Thema, ein eigenes Gesprächsthema wünschen dürfen. Und heute ist es soweit. Ich habe mir die Sportart für den Mittelpunkt dieser Folge gewünscht, die ich wahrscheinlich, ich habe es nicht exakt durchgerechnet, aber es ist nicht nötig, weil es wird so sein, die ich wahrscheinlich wirklich am allermeisten geschaut habe bei diesen Olympischen Winterspielen. Wir reden jetzt über Curling und deswegen ist das jetzt schon eine meiner absoluten Lieblingsfolgen hier von unserem Olympia-Podcast. Die deutschen Curling-Männer, das ist leider erstmal das nicht so Schöne. Die haben heute am Dienstag gleich zweimal verloren. Erst am frühen Morgen, das war besonders bitter, gegen Tschechien mit 7:9 und dann am Abend gegen die weiter ungeschlagenen Schweizer mit 4:8.
Einmal noch mit reinlegen. Den reinziehen gleich durch die Wischarbeit. Das ist vor allem die Aufgabe von Jojo Scheuerl. Der muss noch reinziehen, aber vorbei erstmal an dem Schweizer Stein. Einmal durchpusten und akzeptieren, dass die Schweizer den nächsten Stein stehlen.
Am Ende war es eine deutliche Niederlage für die deutsche Mannschaft. Die Schweizer aber auch wirklich richtig, richtig stark. Ihr habt gerade dieses Wischgeräusch gehört. Das bringt meinen Puls runter. Und Curling-Fans unter euch haben natürlich auch die Stimme erkannt. Das war unser Kommentator. Und ich sage herzlich willkommen, Marc Trumm. Hallo Marc.
Hey, schönen Abend wünsche ich allen. Und ich bin ein bisschen überrascht, wie traurig ich da gerade geklungen habe. Aber das war wirklich ein, ein anstrengender Abend für das Curling-Herz.
Naja, also ich will mal so viel ankündigen. Ich habe auch gedacht, mit dieser Niederlage hat man allen Grund, traurig zu sein. Ich meine, Niederlagen sind nie gut, aber ich habe gedacht, jetzt müssen wir hier den großen Abgesang machen. Aber so viel will ich schon mal andeuten. Eventuell ist noch mehr Hoffnung da, als wir eigentlich gedacht haben. Und zwar mit Blick auf die deutsche Mannschaft, mit Blick auf ein mögliches Halbfinale. Ich muss aber auch sagen, es wird verdammt kompliziert. Und umso glücklicher bin ich, dass ich in dieser Runde einen weiteren, sehr intelligenten Mann begrüßen darf.
Mein Name ist Sebastian Jacobi. Ich bin bekannt als der Quizgott bei Gefragt Gejagt und bin seit 2013 in unserer schönen Sendung.
Ja, ihr hört richtig. Sebastian Jacobi. Viele kennen ihn sicher als Jäger aus der ARD-Quiz-Sendung Gefragt Gejagt, wo er Kandidaten mit schier unendlichem Wissen zur Verzweiflung treibt. Was viele von euch aber sicher nicht wissen, Sebastian war auch professioneller Curler, wurde im Mixed-Team 2008 sogar Europameister. Und ich bin sehr froh, dass er hier dabei ist. Hallo Sebastian, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, ich grüße euch. Freut mich auch sehr, hier zu sein und danke auch für die sehr freundliche, intelligente Ankündigung.
Ja, wir brauchen dich definitiv. Ich will ganz offen sein. Ich bin hier in unsere kleine Podcast-Runde gegangen und habe gedacht, ach verdammt, jetzt müssen wir leider ein verfrühtes Fazit ziehen, weil Deutschland nach diesen beiden Niederlagen heute nicht mehr ins Halbfinale kommen kann. Und dann, wollen wir es ganz offen erzählen, Marc, dann ereilte dich eine Nachricht, die uns alle nochmal hoffen lässt.
Also ich bin tatsächlich auch traurig sozusagen aus der Kommentatorenbox dann hierher gekommen. Also nicht traurig, weil ich beim Podcast dabei bin, sondern weil das einfach nicht funktioniert hat heute, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich habe auch on air gesagt, wenn die hier nicht gewinnen, dann ist der Halbfinaltraum geplatzt. So, jetzt habe ich die am Bein. Weil dann hat mich der Kollege Sixten Totzek angerufen. Selbst Curler, selbst bei Großereignissen schon dabei, hat hier die Qualifikation knapp nicht geschafft. Hilft mir über das ganze Turnier, weil bei dieser Sportart lernst du halt jeden Tag dazu, auch ich. Und ohne ihn wäre ich da echt aufgeschmissen. Und der sagt mir, wieso sagst du denn das? Es gibt eine Variante. Es ist total crazy und hat das dann innerhalb von Sekunden irgendwie mal zusammengerechnet und rübergeschickt und hat gesagt, aber ich glaube, ich habe mich nicht verrechnet. Also ich glaube, die Konstellationen sind so günstig, dass, und jetzt kann Sebastian das vielleicht unterstreichen oder irgendwie verneinen auch, dass tatsächlich eine Mannschaft mit 4 Niederlagen und 5 Siegen, umgekehrt, 4 Siegen und 5 Niederlagen, wir sagen mal, Deutschland würde am Donnerstag gegen China gewinnen, dann hätten sie 4 Siege bei 5 Niederlagen, dass du mit der Bilanz tatsächlich ins Halbfinale kommst. Gab's das jemals schon? Und anscheinend gibt es aufgrund der Konstellation und der ganzen Ergebnisse heute noch diese Möglichkeit.
Also meines Wissens gab es diese Konstellation noch nie in der Curling-Geschichte bei 10er-Turnieren, dass eine Mannschaft mit nur, in Anführungsstrichen, nur 4 Siegen ins Halbfinale noch einziehen kann. Aber es ist eben so, dass 2 Mannschaften mit den Schweizern und mit den Kanadiern bisher oben wegmarschieren. Die Kanadier haben ja nur eine Niederlage und die Schweizer noch gar keine. Und unten hat man sich eben diverse Male bisher im Kreis geschlagen. Und jetzt spielen eben von den Mannschaften, die direkten Konkurrenten der Deutschen sind, noch einige eben gegen die Schweizer und die Kanadier. Und dann kann es passieren, dass am Ende 4 Mannschaften bei 4 Siegen und 5 Niederlagen stehen und dann den 4. Platz unter sich ausmachen. Und wenn da eben ein Unentschieden herrscht, dann kommen erstmal die Spiele gegeneinander zum Tragen. Und da sieht es für die Deutschen gut aus, weil sie gegen 3 dieser Mannschaften gespielt haben und 2-mal gewonnen haben und 1-mal nur verloren. Und danach kommt als nächstes Kriterium der sogenannte LSD, also der Last Stone Draw, zum Tragen. Da spielen die Mannschaften am Anfang des Spiels und drawn zum Mittelpunkt. Und das addiert man dann über das ganze Turnier. Und das Team mit dem geringsten Abstand hat dann eben einen Vorteil bei diesem Ranking. Und da sieht es für die Deutschen eben auch gut aus. Und so könnte es sein, dass sogar nach diesem ja ziemlich katastrophalen Dienstag für uns eben doch noch ein Halbfinalplatz rausspringen kann. Vorausgesetzt, man kann die Chinesen schlagen.
Das heißt, es kann wirklich passieren, dass dieser Last Stone Draw, dieser LSD, darüber entscheidet, wer ins Halbfinale kommt. Im besten Falle dann die deutsche Mannschaft natürlich aus unserer Sicht. Das ist ja so ein bisschen was wie, wie kann man es vergleichen, wie beim Fußball Münzwurf und dann ist klar, wer im DFB-Pokalfinale steht oder so. Kann man das so sagen?
So extrem ist es, glaube ich, nicht, weil das kommt tatsächlich häufiger vor, aber halt nicht mit dieser negativen Bilanz. Ich glaube, das ist das wirklich Wundersame und also langsam, ich kann sogar wieder ein bisschen lächeln jetzt. tatsächlich, der Sebastian hat es ja erklärt, also mit 4 Siegen wirklich ins Halbfinale zu gehen und das dann auch noch bei Olympia, das wäre schon so eine wirklich eigene Olympiageschichte.
Verrückt, ey. Da hört man immer wieder, Curling ist das Schach auf Eis, aber dass so viel Mathematik auch noch mit dabei ist, das hätte ich nicht erwartet. Vielleicht gibt es diese Gelegenheit tatsächlich noch für die deutsche Mannschaft und ich habe auch gedacht, das Turnier wäre eigentlich rum. Bevor wir über das reden, was da passiert ist bei der deutschen Mannschaft, wir wollen natürlich euch Hörern dieser Mannschaft, denn das hat sie sich verdient, auch noch ein bisschen genauer vorstellen. Sebastian, wie kam das denn bei dir damals mit dem Curling? Und sicher eine Frage, die du schon häufig gestellt bekommen hast, warum ausgerechnet Curling?
Ja, also wie bei vielen Deutschen hängt es ein bisschen vom Geburtsort ab. Ich bin ja in Oberstdorf geboren, ähnlich wie einige andere jetzt im neuen deutschen Team auch. Und das ist halt eben eine der Hochburgen für Curling in Deutschland. Also Hamburg im Moment, Füssen, Oberstdorf, Garmisch, Schwenningen, Baden-Baden, das sind so die Orte. Und dann häufig ist es eben auch so, dass man da eine familiäre Bindung oder einen familiären Push braucht. Und mein Vater, der war in den 70er Jahren bei 3 Weltmeisterschaften eben aktiv im Curling und zusammen mit 2 meiner Onkels hat er 1972 in Garmisch überhaupt die erste WM-Medaille für Deutschland gewonnen, damals Bronze. Und ja, das hat mich dann dazu gebracht, eben auch in dem Sport aktiv zu werden.
Marc, wie ist denn das bei dir, wenn du Leuten beschreibst, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch während deiner Tätigkeit hier bei Olympia immer mal wieder kommt, wenn du Leuten beschreibst, was das Geile am Curling ist. Was sagst du denen?
Wie bei anderen Sportarten, die man zunächst nicht versteht, hilft es, wenn man ungefähr weiß, was da passiert. Und zwar nicht erst beim letzten Stein, der dann meistens ja auch bei den kurzen Beiträgen im Fernsehen gezeigt wird. Er läuft da durch oder liegt irgendwie in der Mitte und dann, ja, jeder hat mal Bull gespielt, okay, der näher zum Schweinchen ist oder zum Button in dem Fall, der gewinnt, sondern dass man wirklich dieses Strategiespiel ab dem ersten Stein verfolgen kann und dann auch schon versteht, warum läuft der nach rechts, warum nach links, warum lassen die Mannschaften mit dem Hämmer die Mitte offen und wie entscheidet sich eventuell ein End auch schon beim vierten Stein oder beim fünften Stein oder wie baut sich was auf, wie kann ich etwas Spannung transportieren und es gibt ja ganz viele englische Begriffe und ich habe mir irgendwie versucht vorzunehmen, das möglichst transparent zu halten und die Menschen so ja in dieses End mal mit reinzunehmen und netterweise haben wir auch viel Sendefläche bekommen und dann kannst du auch mal in so ein Spiel reinsinken und zumindest, was ich so gehört habe an Rückmeldungen, kommt es einfach gut an und es ist nicht ganz kompliziert, aber es hat schon eine echt, es hat ein schönes Taktikbuch und wenn man da mit reinsteigt und mitfiebert, dann kann das immer entweder ein schöner Vormittag oder ein schöner Abend werden bei Olympia.
Ich kann das sehr bestätigen. Sebastian, wie hast du denn die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen bislang verfolgt? Also blicken wir jetzt mal nicht in die Zukunft, sondern gucken auf das, was bislang passiert ist. Eine ordentliche Leistung, vielleicht ein bisschen enttäuschend mit dem, was heute passiert ist. Wie schätzt du es ein?
Also ich fand es eine faszinierende Leistung, die das doch sehr junge Team gebracht hat. Sie sind 2024 natürlich Europameister geworden und haben da zum ersten Mal richtig aufhorchen lassen. Aber sie sind wirklich toll ins Turnier gestartet. Sie haben gegen Kanada einen ganz harten Kampf im ersten Spiel geliefert, haben da erst knapp im Extra-End am Schluss verloren. Sie haben große Siege gefeiert, unter anderem gegen das Heimteam, gegen die Italiener, die da frenetisch im alten Olympiastadion von 1956 angefeuert werden. Gerade Marc Muscatewicz hat fantastische letzte und auch schon vorletzte Steine gezeigt mit Triple Takeouts, mit wunderbaren Draws. Ja, das Momentum war dann am Montagabend dann richtig da, als man Niklas Edin, der ja schon den kompletten Medaillensatz von Olympischen Spielen mitgenommen hat, mit seinem Team dann schlagen konnte, die Schweden. Ja, und dann hat man natürlich gehofft, dass man gegen den bis dato sieglosen Tabellenletzten aus Tschechien dann heute Morgen dann vielleicht gewinnen könnte und sich damit in eine tolle Ausgangsposition bringen könnte gegen die Schweizer. Ja, aber da war natürlich auch der Druck dann eben da und die Tschechen haben wiederum gar keinen Druck gehabt vor und in dem Spiel.
Aber Sebastian, vielleicht kann ich da ganz kurz mal einhaken. Hast du eine Erklärung, warum das nach dem Schwedenspiel so wie abgeschnitten war, heute Vormittag und heute Abend, dass gerade diese langsamen, diese Draws, diese Legesteine, dass die so häufig zu kurz geraten sind? Wir haben ganz oft gesehen, dass sie dann an der Guard hängen geblieben sind und dass sie sich alle geärgert haben und sich angeschaut haben und gerätselt haben und gesagt haben, Mensch, wieso beißt das also? Was ist mit dem Stein los? Warum läuft der nicht länger? Hast du eine Erklärung?
Nee, dafür habe ich natürlich keine Erklärung. Ich bin ein bisschen zu weit weg, um wirklich die Eisverhältnisse beurteilen zu können oder ob sich da etwas verändert hat. Ich habe auch mit keinem aus dem Team gesprochen. Aber es ist einfach auch so, dass wenn man ein gewisses Momentum hat, dann läuft es eben. Und das hat sich so ab dem sechsten, siebten End im Spiel gegen Tschechien eben so ein bisschen geändert. Dann sind so Kleinigkeiten schiefgegangen. Man hat ein Dreierhaus abgegeben, als man mit drei Steinen geführt hat. Und das baut sich dann eben so auf. Und es ist eben im Curling manchmal so, dass man ein bisschen psychologisch auch ins Hintertreffen kommen kann. Und der Druck, gerade wenn man noch nicht so viele große Turniere gespielt hat, der wächst dann eben. Und dann wird es schwierig, das durchzuziehen.
Ja, man muss ja vielleicht nochmal einordnen, dass diese deutsche Mannschaft überhaupt einen Erfolg schon feiern durfte, indem man sich mal wieder qualifiziert hat. Das, korrigiert mich, ist seit 2014 so nicht der Fall gewesen. Stimmt. Also wir haben auch viel Herren-Curling ohne deutsche Beteiligung erlebt bei den Olympischen Spielen. Jetzt sind sie also dabei. Ihr habt Marc Muscatewicz genannt, einer, der schon wirklich magische Steine gespielt hat. Heute ja ehrlich gesagt dann auch als Skip, also in dieser letzten Position, ein paar Mal schon was zu kurz oder was hat durchrauschen lassen. Das müssen wir dann auch so ehrlich wiedergeben. Was macht Marc, wenn wir gerade schon drüber gesprochen haben, dass es mit der Schweiz und Kanada zwei Mannschaften gibt, die ganz vorne wegrauschen? Was macht diese absoluten Top-Teams aus? Was machen die besser als andere?
Dass sie so eine unfassbare Konstanz haben und über diese 2,5 bis 3 Stunden genau diese Steine, die du von Marc Muscatewicz angesprochen hast, die es halt auch gab, diese Fehlsteine, aber auch nicht nur von ihm. Und auch dazu gesagt, die Skip-Position ganz am Ende, da ist am meisten Betrieb, was Steine angeht. Das sind die schwierigsten Steine. Also da darf auch mal einer daneben gehen, weil er auch ja ganz viel zaubert mit den Steinen und halt riskiert. Das ist halt auch sein Spiel. Deswegen geht da auch mal was daneben. Aber wenn man jetzt auch heute die Schweizer gesehen hat, Benoit Schwarz van Berkel, ich glaube, seine Prozentsätze nahe der 100%, auch in dieser vierten Position, wie Marc Muscatewicz, der da heute Vormittag bei 59% war. Also das sind wirklich also 2, 3 Galaxien in der Curling-Welt, die da dazwischen liegen. Und das machen die Kanadier und vor allem jetzt bislang hier die Schweizer halt einfach so präzise und fehlerfrei, dass sie halt auch den anderen Mannschaften keine wirklichen Chancen auflegen und so immer den Druck hochhalten, dann weißt du auch als Gegner, boah, ey, wenn ich heute hier einen daneben lege, normal kriege ich wieder eine Chance, um nochmal zurückzukommen in dieses End. Aber das lassen die Schweizer bis hierhin hier einfach nicht zu.
Mein persönliches Internet, vor allen Dingen natürlich Social Media, ist voll mit Curling im Moment, weil ich es sehr viel konsumiere, weil immer mal wieder Shots von Magic Muscatewicz, wobei ich übrigens daran arbeite, den Spitznamen Muscato Wizard zu etablieren.
Ich wollte fragen, aber was dein Lieblingsvideo ist.
Immer mal wieder Tolles von ihm sehe. Und ich weiß, ihr beide habt diese Szene gesehen, weil es einen wirklich großen Curling-Skandal gegeben hat bei diesen Olympischen Spielen. Und zwar vom kanadischen Team ausgelöst, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Der Skip, also auch da, ne, der Mann, der die letzte Position, also die letzten beiden Steine spielt, Mark Kennedy, soll, Sebastian, ich glaube, das kannst du gut zusammenfassen, für die Menschen, die einen anderen Algorithmus haben als ich. Was soll der Böses gemacht haben?
Ja, also es war so, dass im Spiel von Kanada gegen Schweden der kanadische Dreier, der Mark Kennedy, also Third sagen wir ja auch, bei der Abgabe des Steines einen Double Touch begangen hat. Er hat also den Stein losgelassen. Nach der normalen Abgabe hat er ihn aber nochmal berührt. Grundsätzlich, solange das vor der sogenannten Hogline passiert, darf man das, also zweimal berühren, aber man darf ihn eben nur am Handle berühren, an dem Plastikaufsatz, dem Griff des Steines. Und er hat ihn bei der zweiten Berührung am Granit, also an dem Bluehone-Granit aus Schottland berührt und das würde laut Regelwerk dazu führen, dass der Stein herausgenommen werden muss. Das haben die Schweden natürlich dann mokiert, dass das nicht in Ordnung ist, haben das bei den Umpires in dem Spiel gemeldet. Ja, und dann kam es eben zu heftigen Worten zwischen den beiden Spielern auf dem Eis, was natürlich sehr untypisch ist für den Curling-Sport. Man sprach ja früher auch von einem Gentleman-Sport. Wir haben den Spirit of Curling, also das Ethos, das dahinter steht, quasi in unserem Rulebook stehen. Und das war dann nicht so schön. Aber mittlerweile sind da im Internet jede Menge Memes draus entstanden. Man sieht also Eiskunstläufer, Eistänzer, die quasi von Mark Kennedys Finger zum Fall gebracht werden, und hat ein bisschen Aufmerksamkeit natürlich für die ganze Sache gegeben.
Sebastian, einmal einhaken. Ist es korrekt, dass Curling eigentlich abseits dieser Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, dass die da ohne Schiedsrichter auskommen?
Also bei normalen Turnieren brauchen wir keine Schiedsrichter. Ganz genau so ist es. Bei Grand Slams in Kanada mag es dann doch vereinzelt Schiedsrichter geben, aber die werden im Großen und Ganzen nie benötigt. Man sollte sich immer unter den beiden Mannschaften, unter den Skips einigen können. Und ja, im Laufe meiner Karriere haben wir sie wirklich sehr, sehr selten benötigt.
Hat man aber hier ja auch dann erleben können. Auch mit Schweden, genau, dann gegen Deutschland. Ja. Wo man wirklich tolles Fairplay gesehen hat, als Jojo Scheuerl da über die Steine gestolpert ist. Ich wundere mich ohnehin, dass das nicht viel häufiger passiert. Aber da haben sie sich kurz unterhalten, überlegt, wo waren die Steine ungefähr, sie wieder hingelegt, gelächelt und weitergespielt. Das fand ich klasse.
Aber sagt mal, also irgendwie ist es ja eine kuriose Szene, hat man so noch nicht erlebt. Und ich habe tatsächlich auch von einigen Leuten gehört, oh, guck mal, jetzt habe ich mal was vom Curling gesehen und jetzt ist da mal richtig was los. Ist doch sonst so langweilig, ne? Das, was die Hater, wie ich sie nenne, sagen, wenn sie den Curling-Sport nicht so richtig verstanden haben. Ganz im Ernst, Marc, ist das gut oder schlecht gewesen, diese Szene, dieser Skandal für den Curling-Sport?
Oh, ich glaube, generell Öffentlichkeit für den Sport, der ja hier bei uns wirklich nur eine Randerscheinung ist, das wird Mark Kennedy jetzt anders sehen, weil, Achtung, in Kanada ist Curling, glaube ich, Wintersportart Nummer 2 hinter Eishockey. Das können wir uns hier nicht vorstellen, was für Einschaltquoten die haben. Sebastian sprach von dieser Grand-Slam-Serie, kann man ein bisschen mit der Tennis-Grand-Slam-Serie vergleichen, wo die Arenen in Kanada gefüllt werden. Also der muss jetzt nicht unbedingt noch mehr Öffentlichkeit haben, aber für alle anderen ist es natürlich irgendwie so, ja, mein Gott, dann kommen sie darüber halt zum Sport und hätten sie es vielleicht gern anders, aber das wird noch ein paar anlocken. Aber ich glaube mal, so allzu viele haben da nichts dagegen gehabt.
Grundsätzlich ist das dann jetzt, Sebastian, sehr unfair gewesen oder habe ich bei dir richtig rausgehört, es ist eine Aktion, die man auch nicht zu groß machen würde? Weil ich meine, wenn er da immer diese Fingerpointer-Technik hat, dann kann das ja jetzt bei den nächsten Spielen, die Kanadier, wir haben es gehört, die werden weiter im Turnier dabei sein, kann das ja wieder passieren.
Aus meiner Sicht hat er seine Abgabe natürlich über Jahre einstudiert und er kann sie jetzt nicht innerhalb von 5 Spielen ändern. Das ist eine Sache, die man nur mittelfristig umstellen kann. Ich denke, er wird den Stein am Granit auch in der Vergangenheit öfter berührt haben. Das wird sich so schnell nicht ändern lassen. Aber ich finde eben, er verschafft sich dadurch nicht wirklich einen Vorteil. Also es ist eine Frage, ob man streng nach dem Regelbuch geht oder ob man es beurteilt nach dem, was wirklich als Effekt erreicht wird. Er ist nicht in der Lage, die Länge nochmal zu verändern mit diesem ausgestreckten Finger. Er kann die Richtung aus meiner Sicht auch nicht korrigieren. Also ich persönlich würde keine große Sache jetzt im Turnier daraus machen. Ich würde mir als Weltcurlingverband nach den Olympischen Spielen überlegen, ob ich da vielleicht ein Video-Review einführen will, ob ich die Teams nochmal besonders sensibilisiere für diese Art von Double Touch. Und ich bin auch ziemlich sicher, und das haben wir auch im Turnier in Cortina schon erlebt, dass es nicht nur Mark Kennedy betrifft.
Ja, auch die Damenmannschaft wurde da jetzt, ich sag mal, erwischt bei diesem Double Touch. Aber sehr gut, dass du das nochmal einordnest, dass es jetzt keine ganz schlimme Taktik deiner Meinung nach ist, um sich einen riesen Vorteil zu verschaffen, sondern eher eine Technik, die das dann zusätzlich provoziert mit dieser nochmal nachzielenden Technik, würde ich es jetzt mal als Laie beschreiben. So, auf jeden Fall haben wir eine Menge erlebt. Marc, hast du neue Updates? Ist es jetzt wirklich so, dass wir weiterhin zittern dürfen?
Ich gucke die ganze Zeit aufs Handy, das ist eigentlich gar nicht erlaubt, aber heute glaube ich schon. Also Sixten hat nochmal geschrieben, Marc, ich habe mich, glaube ich, wirklich nicht verrechnet. Ich lese es einfach mal vor, hab's nochmal durchgerechnet. Das wäre crazy, wenn es stimmt. Also das gebe ich einfach mal so weiter. Ich finde es total crazy. Also ich habe schon irgendwie einen Haken dran gemacht und jetzt gehe ich mit voller Vorfreude gleich ins Bett. Das ist ja großartig.
Dankeschön. Und du darfst nochmal ganz ehrlich Werbung machen für das, was da kommt im Laufe des Turniers. Morgen ist frei, ne? Und dann am Donnerstag.
Ja, aber jetzt ist morgen ja alles andere als frei.
Richtig?
Die Deutschen spielen morgen nicht. Die dürfen erst am Donnerstag oder müssen am Donnerstag ran. Um 9 Uhr ist dann wirklich die letzte Session. Aber morgen gibt es eine Session um 14 Uhr. Und dann dürfen sie mal alle Partien durchgucken und gucken, wer mit uns im direkten Vergleich irgendwie sein könnte und wie die dann spielen müssten und wer gegen wen verlieren muss, damit man um 14 Uhr, ich glaube, auf Minimum 2, vielleicht sogar 3 Bahnen gleichzeitig Daumen drücken muss, damit wir am Donnerstag ein Finale fürs Halbfinale haben. Habe ich das jetzt kompliziert genug dargestellt?
Na, ich denke nur gut, dass die ARD die ganzen Streams hat und man kann sich das alles anschauen.
Großartig.
Wenn Marc und ich jetzt gerade von morgen gesprochen haben, ne, ihr hört das am Mittwoch. Das heißt also heute schon ganz wichtig, ja, keine deutsche Beteiligung, die muss dann morgen am Donnerstag gegen China gewinnen. Das ist Grundvoraussetzung, aber man kann heute schon mitzittern. So würde ich es mal abrunden.
Auf alle Fälle. Das Zittern geht weiter. Ist das nicht eine gute Nachricht?
Toll. Marc, vielen Dank. Sebastian, ganz vielen Dank. Das war doch genauso spannend, wenn nicht noch spannender, als ich es mir erhofft habe mit euch beiden. Dankeschön.
Gerne, danke.
Gerne.
So, jetzt wisst ihr also, wo ihr genau hingucken müsst, nämlich auf die Curlingbahn. Aber hey, es sind die Olympischen Winterspiele. Das reicht natürlich nicht. Was stehen heute noch für Entscheidungen an? Ab 10 Uhr Ski Alpin, der Slalom der Frauen. Wird's nochmal was mit einer Medaille für die deutschen Ski Alpin Fahrerinnen im Slalom? Heute, ja, gegen 10 Uhr werden wir es dann erfahren. Am Start ist na klar Emma Eicher, die schon 2 Silbermedaillen eingeheimst hat, aber auch Lena Dürr rechnet sich Chancen aus. Ich habe es gerade schon gesagt, ab 12.10 Uhr dann das so wichtige Spiel für die deutschen Eishockeymänner mit diesem Wahnsinnskader Deutschland gegen Slowakei. Und um 14.45 Uhr haben wir nochmal richtig Medaillenhoffnung beim Biathlon, denn da treten die Frauen zur Staffel an. Seit dem Bronzeerfolg in der Mixstaffel hat es ja nicht mehr gereicht für Edelmetall, fürs deutsche Biathlon-Team. Das ist schon so ein bisschen enttäuschend gewesen, aber vielleicht ändert sich das ja heute. Franziska Preuß, die hatte zuletzt ja immer wieder Probleme beim letzten Schießen, also beim Stehenschießen. Deswegen, das kann ich euch schon mal mit auf den Weg geben, startet sie heute etwas überraschend, nicht als Schlussläuferin ganz am Ende, sondern als Zweite. Neben Preuß bilden Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Vogt das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes. Das war's dann für heute und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. In den Nachrichten geht's häufig nur um Probleme und lange Diskussionen. Manchmal kommt dann auch nicht ganz so viel dabei raus und man fragt sich so, und jetzt, was machen wir damit? Deswegen finde ich super, was der Tagesschau-Podcast macht. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen heißt er ganz genau. Der schaut auch immer, wie können wir damit jetzt umgehen? Was könnten pragmatische Lösungen sein? Und das macht er unterhaltsam und alltagsnah mit Beispielen von Menschen, die was zum Thema zu sagen haben, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen ist eine gut investierte Viertelstunde. Das will ich euch gerne ans Herz legen. Ihr werdet kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag gebracht. Den Link, den findet ihr in unseren Shownotes. Und jetzt bringe ich euch in diesen Olympiatag. Ihr wisst ja, jeden Morgen ab 5 Uhr gibt's hier im Podcast die Highlights. Ich wünsche euch viel Spaß mit einem weiteren fantastischen Tag in Italien.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Alex Schlüter.